Wir widmen uns in dieser Ausstellung dem VEB-Waggonbau Ammendorf. Mehrere tausende Beschäftigte hatte der über viele Jahrzehnte. Heute gibt es den Betrieb so nicht mehr. Er war ziemlich wichtig, schon auch vor der DDR, in der Zeit des Nationalsozialismus, auch in der Weimarer Republik. Dennoch, glaube ich, ist es markant und herausragend, welche Rolle Industriebetriebe allgemein spielen dann in der DDR. Nicht nur eben als Orte der Arbeit, sondern dort soll ganz viel auch vermittelt werden an Gesellschaftsvorstellungen. Also der Betrieb wird gesellschaftliches, kulturelles Zentrum. Bestätigen das deine Forschungen?
Ja, das kann man so sagen. Allerdings hat auch natürlich diese Entwicklung eine Geschichte. Es war von Anbeginn eine Orientierung des Betriebes sehr stark auf so erzieherische Komponenten. Es gab die Brigadebücher sehr früh schon, auch die zirkelschreibende Arbeiter. Und sie sollten sehr, sehr stark der Erziehung sozusagen der Arbeiterinnen und Arbeiter dienen. Das ist interessant. Es hatte eine Tradition. Nicht nur das Werk hat eine Tradition, sondern auch diese kulturellen Einrichtungen und sozialen Einrichtungen und Versorgungseinrichtungen haben eine Tradition in den Betrieben der DDR gehabt. Ammendorf war ja nicht der einzige Betrieb, der so diese Bereiche so stark auch an sich gezogen hatte. Also auch in den 20er Jahren schon gab es so Versorgungs-, zum Beispiel mit Wohnraum, solche Dinge, die an den Betrieb gekoppelt waren oder andere Sozialleistungen. Es gab auch schon so kulturelle Momente, die aber damals noch viel stärker natürlich in den Wohnbezirken abliefen. An diese Tradition, das ist, glaube ich, wichtig auch zu wissen, da knüpft die DDR im gewissen Sinne an und hat es dann allerdings wirklich ausgebaut, so sehr stark, dass man fast davon sprechen kann, dass der Betrieb sozusagen die Lebens- und Arbeitsstätte der Arbeiterinnen und Arbeiter geworden ist. Es gab ja auch Betriebswohnungen, das ist ja auch eine Tradition, die noch weitergeführt wurde. Die Entwicklung aber, die muss man schon berücksichtigen. Die Angebote, die gemacht wurden, sind, gerade auch im kulturellen Bereich, sind nicht so wahrgenommen worden, wie es die offizielle Politik und Propaganda wollte. Es hat sich, wie man sich vorstellen kann, im Laufe der Jahrzehnte sowieso entwickelt. Genau das, was im Westen stattgefunden hat, nämlich so eine stärkere Individualisierung des Lebens, zum Beispiel durch den Fernsehapparat und andere kulturelle Einrichtungen, die haben bestimmte Funktionen des Betriebes stark abgelöst. Und man darf sich keine Illusionen darüber machen. In den 80er Jahren sind sehr gerne noch, das weiß ich, Sportgruppen zum Beispiel ja, in Anspruch genommen worden, die vom Betrieb organisiert wurden, beziehungsweise von der Gewerkschaft, aber viele andere Sachen sind einfach eingeschlafen und auch die zirkelschreibende Arbeiter, die mit dem Bitterfelder Weg dann auch zusammenhing, auch das hatte seinen Höhepunkt in den 60er Jahren, um dann, ja, wenn ich sage, eine Totgeburt zu werden, das wäre übertrieben. Es gab sicherlich einige Betriebe, in denen das länger bestand, aber es hat sich mit dem allgemeinen Wandel der Arbeitswelt dann doch sehr reduziert.
Wenn wir darauf schauen, wieso wird der Betrieb so wichtig in der DDR, dann geht es natürlich auch um die Frage, welche Rolle spielt denn die Arbeit, in dem Fall die entlohnte Arbeit, die Arbeit in der Fabrik, für eine Rolle? Und da kann man verschiedenste Quellen natürlich befragen. Eine mögliche ist die Literatur. Ich habe mit dem Literaturwissenschaftler Steffen Händel gesprochen und ihn auch befragt, welche Rolle denn Arbeit in der Literatur der DDR spielt.
Also an der Arbeit entscheidet sich ja die ganze Systemfrage des Ostens und des Westens. Der Osten entscheidet sich den Klassen, erstmal vom Ausgangspunkt her, was daraus passiert ist, dann historisch, das ist ja nochmal eine eigene Diskussion, aber vom Prinzip her entscheidet es sich, die Klassenfrage für sich zu beantworten in der Abschaffung der Klassen. Und die Klassenfrage entsteht, wo sich privater und allgemeiner Reichtum teilen, das ist halt die Arbeit, die Lohnarbeit. Der Westen entscheidet sich, nee, wir machen mit dem Kapitalismus weiter. Wir wollen den Klassenunterschied und wir finden eine Art und Weise, mit den Klassendifferenzen und den sogenannten Antagonismen das ist ja nicht nur so genannt, sondern die sind ja wirklich so, umzugehen und sowas wie eine staatliche Klammer des Zurechtkommens zu installieren, eine sogenannte Sozialstaat, ne, Zwangsabgaben und dann irgendwie Sozialkassen, dann geht das irgendwie mit dem Klassengegensatz. Der Osten hat gesagt, oder beziehungsweise die Tradition, aus der sie kommen, die sozialistische, kommunistische, warum in einem Widerspruch leben, wo man am Ende immer um sein Bestes kämpfen muss und dann auch ganz offen ist, wie man da rauskommt. Lass uns doch gleich die ganzen Verhältnisse überwerfen und einfach den Arbeiter zu dem machen, wofür das System steht und wofür es arbeitet. Also das, was er arbeitet, ihn nicht mehr wegzunehmen und ihm davor quasi dafür nur einen Lohn zu geben, der mehr eher zum Überleben als zum Leben reicht, sondern mit der Entfremdung aufzuhören. Die Arbeiterfrage ist überhaupt, oder die Arbeitsfrage überhaupt, die zentrale Frage der Systeme. Und das ist ja auch die Quelle der Reproduktion, ja, im Westen wie im Osten. Im Westen als Lohn, im Osten mit diesem komischen Widerspruch zwischen Lohn und Gebrauchswertherstellung. Und nicht ohne Grund stürzt sich die beinahe komplette Literatur der unmittelbaren Nachkriegszeit auf diese, wenn es nicht gerade die Aufarbeitung des Faschismus ist, auf diese Arbeitsfrage.
Daran anschließend, was Steffen Händel gesagt hat, welche Rolle spielt denn die Arbeit im System DDR, auch ganz konkret auf das wirtschaftliche System blickend?
Die Lohnarbeit war in diesem Sinne, also in dem Sinne, dass hier Arbeiter ihre Arbeitskraft für ein Salär hingeben, überhaupt nicht aufgehoben. Und ich sage das jetzt nicht in so einer Abstraktion nur, die müsste man natürlich jetzt im Einzelnen nachweisen, sondern ich sage das vor allem, weil ich die Situation, die Lage von Arbeiterinnen im DDR-Betrieb in vielen verschiedenen Projekten und Büchern dann beschrieben habe, untersucht habe. Und das ist eins empirisch einfach nachweisbar. Die Arbeiter in der DDR haben ein ganz ähnliches Verhältnis zur Arbeit gehabt, zu ihrer Arbeitskraft, zu dem, wie sie umgegangen sind damit, wie der Westarbeiter. Sie waren sich sehr, sehr nah. Sie waren sich nah in ihren Werten, in ihrem kulturellen Verhalten, in ihrem Verhalten sozusagen die Arbeitskraft einzusetzen, nur insoweit keine Aktivistenhaltung an den Tag zu legen. Also sie waren sehr, sehr, sehr vergleichbar der Lohnarbeitersituation im Westen. Sie hatten allerdings sehr viel schlechtere Bedingungen als die westliche Lohnarbeiterschaft, die damals ja auch schon lange in diesem fordistischen und dann auch tayloristischen Arbeitsregime lebte. Sie hatten einmal einen sehr, sehr viel längeren Arbeitstag, ne, 8 3/4 Stunden, sie hatten weniger Urlaub, sie hatten weniger Geld. Wobei, und das ist das Allerschlimmste, wobei sie sich für das Geld, das sie bekommen haben, weniger kaufen konnten. Also die Versorgung war nicht besonders gut, in 18 Jahren ließ sie noch nach. Und vor allem das, was jeder normale Lohnarbeiter in West und Ost begehrt hat, sagen wir mal ein Auto oder ein Fernseher oder also das, was zu dem modernen Arbeiter im Industriestaat der 80er Jahre gehörte, das war also nicht einfach zu erlangen. Das war, um die Dinge nochmal abzurunden und den Beweis so indirekt anzutreten. Ich habe hunderte von Eingaben gelesen, die in den 80er Jahren und dann auch 89 an die Gewerkschaften und an den Betriebsleiter gestellt wurden. Und das waren lauter Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte, kleine, die ihre Arbeitsbedingungen schlecht fanden, die sich beklagt haben darüber, dass sie für ihren Lohn nichts kaufen konnten, dass sie nicht ordentlich arbeiten konnten. Das ist auch so eine Gemeinsamkeit zwischen West- und Ostarbeitern gewesen, dass sie eigentlich ordentlich arbeiten wollten. Und das war zum Beispiel ein großes Problem, das die Arbeiter in der DDR hatten mit ihren Arbeitsbedingungen. Wir können jetzt die Ursachen nicht länger beschreiben, wie es dazu kam, aber jedenfalls war es nicht ihre Schuld, dass sie nicht arbeiten konnten. Das, denke ich, ist jetzt kein Beweis, aber ich vertrete, wie gesagt, die ganz eindeutige Haltung, dass es in der DDR eine Lohnarbeiterschaft gab, eine Arbeiterklasse, die nicht an der Macht war, sondern der von Anfang an, spätestens seit 1953, jede Möglichkeit genommen war, sich zu wehren, zu streiken, ordentlich sich für ihre Interessen einzusetzen. Der FDGB war es ja nur leider nicht. Also ich habe mal einen Artikel oder ein Buch geschrieben, das hatte die Überschrift vom Niedergang der Arbeiterbewegung, nicht der Arbeiterkultur, aber der Arbeiterbewegung in der DDR.
Dieser Staat ist angetreten mit Ideen, von denen du sagst, dass sie nicht umgesetzt wurden, sondern konträr zu ihnen die Realität aussah. Und es stellt sich so ein bisschen für mich die geschichtsphilosophische Frage, was machen wir denn damit dann?
Es geht darum zu begreifen, was den Charakter dieses Staatswesens oder dieser Gesellschaft ausmachte. Und ich denke, der Ansatzpunkt ist der, dass man überlegen muss, ist dieses Staatseigentum tatsächlich in dieser Form auch, wie es realisiert wurde, mit der Monopolstellung der Partei, was sich im Betrieb dann so ausdrückte, dass die staatliche Plankommission das gesamte Wirtschaftsleben verordnet hat, das sich dann entsprechend danach auszurichten hatte. Dass also diese Art von Zentralismus und von Monopolstellung, eine ganze Gesellschaft zu organisieren mit verstaatlichtem Eigentum, und dass das sozusagen den Charakter dieser Gesellschaften ausmachte. Und nun muss man einschließlich auch des Charakters der Ausbeutungsform, wer war hier auf der Seite? Es waren ja, die Betriebe sind verstaatlicht gewesen, das heißt, es war also eine verstaatlichte Ausbeutung. Es war keine private in diesem Sinne, sondern es war mindestens ein Gruppeneigentum, was da die Führung übernommen hatte, über eine ganze Gesellschaft, einschließlich über das Leben und Arbeiten aller Beschäftigten. Dieses Konstrukt muss näher untersucht werden, wenn man sich jetzt fragt, was war das eigentlich und konnte das überhaupt, und zwar von Anfang an, gut gehen. Also meine Herangehensweise als Historikerin ist die, dass ich sehe, dass der Aufbau dieser Art von Strukturen, die ich eben beschrieben habe, dass die von Anfang an sowohl in der Sowjetunion die dominierenden waren, als dann auch später bei der Übertragung dieser der stalinistische praktisch Strukturen dann gewesen nach 1945 auf die Ostblockländer. Da muss man sich fragen, und ich denke, dass das Staatseigentum in dieser Form, in dieser zentralistischen Form, ohne jede Art von demokratischer Mitbestimmung, diese gesamte sogenannte Zivilgesellschaft ist ja nicht existent gewesen. Arbeiter in Betrieben konnten ja nicht korrigierend ihre Interessen einbringen oder korrigierend in diese Staatsdoktrin jeweils eingreifen. Und dass dieses Konstrukt von Anfang an also sozusagen keine Alternative zu einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft gewesen ist. Damit will ich nicht sagen, dass es auch eine kapitalistische, also Staatskapitalismus war. Das weiß ich nicht, das müsste man genauer untersuchen. Aber es war in keinem Fall eine Aufhebung von Herrschaft und Ausbeutung.
Und daran anschließend zurückkommen zu der Kulturarbeit, die in den Betrieben passierte. Schaut man sich jetzt diese Quellen an und kann, glaube ich, sehr differenziert in sehr vielen Nuancen, zum Beispiel in diesen Veröffentlichungen von Zirkeln schreibender Arbeiter, ehrliche Auseinandersetzungen mit der Lohnarbeit finden, die aufzeigen, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Herrschaft in den Betrieben, die kritisiert wird, aber es gibt auch ganz viel Identifikation mit der Arbeit und die wird hochgeschrieben und gewertschätzt. Wir hören ein Gedicht aus einer Anthologie eines zirkelschreibenden Arbeiter aus Magdeburg.
Heinz Müller, Aussprache. Das Tor der Werkhalle ist aufgerissen. Irgendwer riss es auf, und da geht es hinein und hinaus. Schlosser, Kontrolleure, Eidechsenfahrer mit Material und die um keine Ausrede verlegenen Technologen. Offen ist es, wie Rede und Gegenrede. Ein breites Maul und die Halle brüllt. Der Plan, wer soll den wieder erfüllen? Mit wuchtigem Hammerschlag zeigt sie auf jede Zahl. Gut, dass sie schreit und die Zähne blank. Das mobilisiert Kräfte. Am Nachmittag rollen dann zwei Förderbänder langsam in den wieder zu fegenden Hof. So zeigt sie die Zunge jedem, der ihren Unmut feixend bestärkte. Feierabend. Und das Heiserkeit herunterspülende Eckkneipenbier flirrt schon in irgendwessen Gedanken. Heiße Stunden sind abzukühlen. Die Halle liegt mit dampfendem Leib, ein Schmunzeln auf breitem Maul. Aus Erlebt, Erdacht, Gestaltet, Poesie und Prosa heute. Zweite Anthologie des Zirkels schreibender Arbeiter im VEB Schwermaschinenbau Georgi Dimitrov, Magdeburg-Buckau, 1977.
Wenn man jetzt dieses Gedicht aufgreift als natürlich eine von zahlreichen Auseinandersetzungen mit dem, was Arbeit in der DDR ist oder war oder sein sollte, dann finde ich das schon interessant, sich anzuschauen, dass in diesem Gedicht die Fabrikhalle brüllt und ja wirklich ein bestialisches Monster ist, aber es ist gut, dass sie brüllt. Sie soll brüllen.
Das ist ein gutes, interessantes Gedicht gewesen. Ja, genau das ist das Verhältnis eines Arbeiters zu seiner Arbeit. Ähnliche Gedichte auch oder Prosatexte findest du auch im Westen. Also es gab ja im Westen auch eine sehr breite Arbeiterbewegungskultur. Da gab es auch viele Arbeiter, die geschrieben haben. Es gibt ganz spannende Anthologien, auch gerade aus den 70er Jahren. Und da findest du ganz was Ähnliches. Es gibt einen Stolz auf die Arbeit. Es gibt eine Verbindung, eine enge Verbindung zur Arbeit und häufig auch, da haben wir noch gar nicht so gesprochen, auch zum Betrieb. Ne? Wir sind Siemens oder wir sind Ammendorfer. Das sind Identifikationen, die Arbeiter auch und gerade Lohnarbeiter zu ihrer Arbeit haben. Sie wollen ordentlich arbeiten, sie haben ein Verhältnis auch zu der Schwere der Arbeit, sie haben auch Kritik an diesen Dingen, aber es ist ihr Leben. Und das ist es ist in der DDR genauso gewesen wie im Westen. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann bricht so eine moderne Industriegesellschaft zusammen. Es funktioniert halt nur, wenn so eine Identifikation auch da ist. Auch ein Stolz, natürlich, auch ein Stolz. Aber wie gesagt, das ist genau wieder, gehört wieder in diese Bemerkung, die ich vorhin gemacht habe, dass die Arbeiter in der DDR in ihren Verhalten, in ihren Werten, in ihrem Stolz, in ihrer Beziehung zur Arbeit sehr, sehr ähnlich denen im Westen waren. Der Unterschied zum Westen, das muss man natürlich auch sagen, ist unter anderem, aber das ist ganz entscheidend für das Thema, das ihr heute habt, der gewesen, dass im Osten eben wirklich, wir waren eine Arbeitsgesellschaft. Das heißt, da haben eben 85-95% mit Lehrlingen zusammengerechnet, sind einer abhängigen Beschäftigung nachgegangen. Das prägt eine Gesellschaft. Es war sehr verbreitet, ne? Aber der einzelne Typ, der einzelne Arbeiter, wie der sich verhält zur Arbeit, wie der sich verhält zum Betrieb, zu seinem Leben, das ist sehr, sehr vergleichbar.
Schon angesprochen wurde der FDGB, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, der ganz wichtig war für die Kultur in der DDR. Also viel dieser betrieblichen Kulturarbeit wurde über den FDGB organisiert. Es gab zahlreiche Bibliotheken, die dann Gewerkschaftsbibliotheken hießen. Wie bewertest du denn den FDGB?
Du hast schon richtig beschrieben. Und das blieb und bis von Anfang bis Ende dann auch seine Hauptaufgabe, die soziale Betreuung, übrigens namentlich von Frauen dann auch in den 60er Jahren, auch deren Qualifikationen zu betreuen. Nicht zu vergessen, der FDGB hatte die Sozialversicherung und hatte den Feriendienst. Also das waren natürlich sehr wichtige Angebote für die Freizeit. Es gab ja nichts anderes, konntest ja nicht in dem Sinne privat verreisen oder jedenfalls nur im geringsten Maße. Das heißt also, der hatte schon eine sehr, sehr wichtige Funktion, was diese sozialen und kulturellen Dienstleistungen über den Betrieb in der Regel vermittelt betraf. Meine Einschätzung steht darin, dass dieser, und das bin ich nicht allein, dass der FDGB, also diese Gewerkschaft, die sich 1946 gründete, übrigens mit großem Zulauf, also die deutsche Arbeiterklasse hat wirklich einen sehr traditionell gewerkschaftlichen Hintergrund auch gehabt. Er hatte sehr, sehr schnell Millionen von Mitgliedern. Diese Gewerkschaft hat sich spätestens 1949 total in den Dienst der Partei gestellt. Sie wurde, das war sozusagen ihre allererste Präambel, dass die Gewerkschaften im Dienste und in Erfüllung der Partei ihre und oder seine Aufgaben zu erfüllen hat. Und das war auch so. Es hat wirklich in dieser Zeit bis Ende der 80er Jahre kein Streik zusammen organisiert mit den Gewerkschaften stattgefunden oder irgendeine andere Protestbewegung. Es gab es nicht. Diese Arbeiterbewegungsseite ist mit dem FDGB sozusagen verloren gegangen. Was man vielleicht auch noch wissen muss, gerade wenn man nicht dort gelebt hat und es nicht von selber erfahren hat, der FDGB war sowas, wie wir das heute nennen würden, eine gelbe Gewerkschaft, weil in ihr waren ja alle Unternehmer oder Kombinatsdirektoren, alle Abteilungsleiter, alle Personalleiter und auch Erich Honecker, also auch hoch. Das heißt also, es war keine, ganz schon von der Anlage her, keine Interessenvertretung der Arbeiter oder der Belegschaften. Die Gewerkschaft ist sowas geworden wie eine Staatsgewerkschaft, in der eben alle dann drin waren und hat eben nie die Interessenseite einer Gruppe, in dem Falle eben der Arbeitnehmer, wie wir heute sagen würden, vertreten. Das ist ihre Funktion gewesen und oder ihre Nichtfunktion gewesen. Aber, und das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, die soziale Funktion, die Funktion der Vermittlung von Ferienplätzen, der Unterstützung von Frauen, das war sein Fund, mit dem er auch gewuchert hat. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, auch das hat eine Entwicklung gemacht. Auch die Gewerkschaft hat in den 80er Jahren wenig finanzielle Möglichkeiten gehabt. Sie war auch materiell, ideell auch am Ende. Das heißt also, viele haben dann die Angebote gar nicht mehr so genutzt, weil teilweise dann eben auch bessere Angebote von anderer Seite da waren. Ich erinnere mich noch, dass in einem Interview eine Frau gesagt hat, als wir in Mitte der 80er Jahre in so einem Ferienheim des FDGB waren und das gesehen haben, wie da die kaputten Stühle und die abgeknabberten Tassen rumstanden, da wurde uns gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Also ich will sagen, die Bedeutung des FDGB ist mit dem allgemeinen Niedergang der Wirtschaft auch kleiner geworden.
Auch gegen diese Situation warst du mit Teil der Initiative für unabhängige Gewerkschaften 1989. Einige Berühmtheit schon auch hat, dass Heiner Müller einen Aufruf verlesen hat auf der Demo am 4. November.
Ein Ergebnis bisheriger DDR-Politik ist die Trennung der Künstler von der Bevölkerung durch Privilegien. Wir brauchen Solidarität statt Privilegien. Ich lese einen Aufruf der Initiative für unabhängige Gewerkschaften.
Und dann folgt eben dieser Aufruf. Und das vereint ja zwei große Punkte unseres Gespräches jetzt, nämlich die Frage nach der Gewerkschaft in der DDR, aber eben auch die Frage der Künstler in der DDR. Und Heiner Müller gibt ja quasi seine Sprechzeit an diesen Aufruf ab, stellt dem aber voran, dass ein Ergebnis bisheriger DDR-Politik die Trennung der Künstler von der Bevölkerung durch Privilegien ist. Und damit hat man auch wieder diesen Anspruch, den die DDR an Kopf- und Handarbeiterinnen diese Trennung aufzuheben hatte, widerlegt durch die Worte Müllers.
Eine Frage wäre, ob ich damit einverstanden bin. Ja, natürlich. Ich habe ja diesen Aufruf mitgeschrieben und ich war ja in einer Gruppe, die damals versuchte, die Aufmerksamkeit der revolutionären Ereignisse auf die Vorgänge in den Betrieben zu lenken, weil da hatte sich ja noch gar nichts gerührt und gerückt. Da war noch die Partei, da war noch die Stadtsicherheit drin, da waren noch die Kampfgruppen drin und es waren die alten Betriebsdirektoren und Kombinatsdirektoren noch, bis auf wenige Ausnahmen, die Kraft der Wassersuppe von Belegschaften abgesetzt wurden, aber die Revolution war sozusagen noch nicht in die Betriebe gelangt und das war der Sinn dieses Aufrufes. Und um auf deine Frage zu kommen, es ist also bezeichnend, dass die an diesem Tag, vor allem auch in Berlin, woanders war es ein kleines bisschen anders, das Thema der Betriebe und der Vorgänge in den Betrieben und einer Interessenvertretung von Belegschaften überhaupt gar kein Thema war. Das ist so ein bisschen Ausdruck auch von dem, was Heiner Müller sagt, weil die anwesenden Künstler und Funktionäre waren es ja auch zum Teil, aber auch die zwei, drei anwesenden Sprecher der neuen Oppositionsgruppen, sie hatten diese betrieblichen Vorgänge gar nicht auf dem Schirm. Es ging ihnen um Pressefreiheit, was ich übrigens wichtig fand, oder Versammlungsfreiheit, Absetzung der politischen Führung und keine Vormachtstellung der Partei, der SED mehr. Aber die gewerkschaftlich im weitesten Sinne jetzt sozusagen Lage der Arbeiter und Interessenvertretung und was wird jetzt passieren, wenn jetzt die Kombinatsdirektoren, was ja leider passierte, schon die ersten Entlassungen vorgenommen hatten und sich dem Westen angeboten hatten. So, das war nicht offen. Und das ist Ausdruck natürlich davon gewesen, wie Heiner Müller schon sagt, dass eine große Entfremdung zwischen dem Volk, wie er, glaube ich, sagt, und den Künstlern stattfand.
Wenn wir zurückkommen zu dem Ausgangspunkt, dem VIB-Waggonbau Ammendorf, dann gibt es heute eigentlich keinen Waggonbau mehr in Halle. Und Personen, mit denen ich gesprochen habe, die dort gearbeitet haben, viele Jahrzehnte, haben mir das mit einer gewissen Wut, Traurigkeit mitgeteilt, wie der Ausverkauf dieses Betriebes stattgefunden hat und welche Lücke vielleicht nicht gefüllt werden konnte durch gewerkschaftliche Arbeit und so weiter. Wie siehst du das in der Rückschau?
Ja, ich denke mal, dass inzwischen darüber eine Menge gesagt wurde. Selbst westliche Autoren stellen fest, dass da etwas gelaufen ist, das in seiner Rasanz und in seiner Art und Weise zu einer Entwicklung geführt hat, von der sich sozusagen der Ostdeutschland bis heute noch nicht in Anführungsstrichen erholt hat. Wenn du mich fragst, was ich denke, warum dagegen sich nicht mehr Menschen aus der DDR gewehrt haben, beziehungsweise in Ostdeutschland, dann würde ich eigentlich hinzufügen wollen, es hat sich gewehrt. Es hat sich erstaunlich viel gewehrt. Es gab viele Streiks, es gab Proteste gegen Entscheidungen der Treuhand. Ich weiß nicht, wie es in Ammendorf war. Es gab Betriebsbesetzungen, es gab Hungerstreiks und nicht nur den berühmten in Bischofferode. Es gab noch viel mehr dieser Art. Aber es gab kein zusammenführendes Organ, das hätte zum Beispiel die damals ja dann schon vorherrschende Westgewerkschaft, der DGB und seine Einzelgewerkschaften machen können. Haben sie nicht. Sie haben sich einschließlich der Treuhand an diesem Prozess beteiligt und wie es immer so die Art ist von Westgewerkschaften seit einigen Jahrzehnten, sie haben es versucht, das Schlimmste abzufedern, was ja auch gelungen ist zum Teil, und haben sich auch zum Teil in Untergliederung an diesen Protesten beteiligt. Aber es gab keine Gesamtkraft, die gesagt hat, Moment mal, jetzt wollen wir mal diesen Prozess anders gestalten unter mehr größerer Mitbeteiligung zum Beispiel auch der Belegschaften, die teilweise sehr genau wussten, wie die Situation ihres Betriebes ist und haben auch Pläne aufgestellt und haben gesagt, so könnte man das hinkriegen. Aber es gab keine Lobby, keine gesellschaftliche Kraft, die diese Einzelwiderstände irgendwie in einen großen vereinten Strom hätte bringen können. Es gab eine Personal- und Betriebsratsinitiative, eine betriebsübergreifende, was ganz Besonderes eigentlich für Betriebsräte und Personalräte, jedenfalls im Westen, dass sie sich in irgendeiner Weise zusammentun und nicht nur für die Interessen des eigenen Betriebes jetzt hier kämpfen. Aber die ist auch sehr schnell wieder kaputt gegangen. Sie hat keine Unterstützung gefunden und das wäre nötig gewesen. Ne? Vielleicht einen abschließenden Satz. Die Vorgänge dann in der Wendezeit und in der Nachwendezeit, das, was ich eben so geschildert habe, einmal gab es ja, wie ich schon sagte, keine Unterstützung und für betriebliche Vorgänge. Auch wir waren dann mit den verschiedensten Initiativen in den Betrieben, also im Herbst 1989, allein. Das gab keine Generalstreikaufforderung, das neue Forum hätte das eventuell machen können. Also es war auch hier kein Zusammengehen der verschiedenen Kräfte. Und ich denke, das muss man einfach deutlich sagen, das ist ein Erbe der DDR gewesen. Das ist jetzt nicht etwas, was man dann dem Westen unterschieben kann und sagen kann, der hat dann nicht dafür gesorgt, sondern es ist ein Erbe der DDR gewesen, dass so ein geringes Zusammengehen, solidarisches Zusammengehen von Belegschaften und Intellektuellen oder Künstlern nicht zustande kommen konnte.